ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Vereinigte Königreich steuert auf einen Regierungswechsel zu. Noch bis 23 Uhr unserer Zeit können die Bürger ein neues Parlament wählen. Premierminister Sunak und seinen konservativen Tories droht eine historische Niederlage. Viele Briten sind unzufrieden mit der aktuellen Situation. Das Gesundheitssystem ist marode, die Inflation belastet ärmere Haushalte und es fehlen Wohnungen. In Umfragen lag die sozialdemokratische Labour-Partei deutlich vorne. Ein amtliches Ergebnis wird morgen früh erwartet.
Manchmal sagen Bilder mehr als Worte. Labour-Chef Keir Starmer auf dem Weg ins Wahllokal, umringt von Dutzenden Unterstützern. Premierminister Sunak geht den Weg allein mit seiner Frau. Umfragen sagen Starmer einen großen Triumph, vielleicht sogar die größte Mehrheit in der britischen Geschichte voraus. Im Wahlkampf reichten dafür einfache Slogans. Wir wollen einen Wandel. Wir stellen das Land an erster Stelle und bieten der arbeitenden Bevölkerung unsere Hilfe an. Nach 14 Jahren konservativer Regierung sind die Briten erschöpft. Viele haben seitdem weniger Geld im Portemonnaie. Das Land wirkt heruntergewirtschaftet. Wir sind ein reiches Land, haben aber tausende Tafeln und Millionen Kinder, die in Armut leben. Der Brexit war nix, die Wirtschaft ist zerstört, wir haben keine Investitionen. Es ist Zeit für einen Wechsel. Ich wähle, damit er kommt. Für Rishi Sunak und seine konservative Regierungspartei könnte die Wahl bitter enden. Mit dem Verlust von 2/3 ihrer Sitze im Parlament. Auch das wäre historisch. Die Menschen haben die Nase voll vom Verhalten der Konservativen, so ist die Stimmung. Sie hoffen, Labour macht es besser. Geschieht kein Wunder, wird Rishi Sunak morgen seinen Schreibtisch am Regierungssitz räumen müssen und Keir Starmer in 10 Downing Street einziehen.
Für die Tories wäre es die Quittung für die vielen gebrochenen Versprechen, den durchgeboxten Brexit, der das Land lähmt, und die ständigen Skandale, die das Regieren überschattet haben. Rishi Sunak muss sogar fürchten, seinen Wahlkreis zu verlieren und gar nicht mehr ins Parlament gewählt zu werden.
Die EU-Kommission verteuert die Einfuhr vergleichsweise günstiger Elektroautos aus China. Sie verhängte vorläufige Strafzölle von bis zu 37,6%. Die EU wirft China vor, die Fahrzeuge künstlich billig anzubieten. Das schade der europäischen Automobilindustrie. Der Marktanteil chinesischer E-Autos ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen und liegt Schätzungen zufolge mittlerweile bei mehr als 20%.
E-Autos aus China, hochsubventioniert. Sie sollen künftig nicht mehr so billig nach Europa rollen. Die Kommission macht heute ernst und verhängt vorläufige Sonderzölle gegen große chinesische Hersteller. Das Ergebnis einer monatelangen gründlichen Untersuchung.
Es geht uns nicht um die Einführung von Zöllen. Natürlich wollen wir Zölle nicht einführen. Dafür brauchen wir aber eine Lösung. Denn es gibt einen Wettbewerbsnachteil für die EU-Industrie, auch in Deutschland.
Die Bundesregierung will aber nicht durch Zölle geschützt werden und die deutschen Autobauer auch nicht. Denn sie produzieren in China und exportieren dorthin. Die Sorge vor einem Handelskrieg ist groß.
Wir brauchen eine offene Märkte, um als starke Exportindustrie unsere Produkte weltweit absetzen zu können. Zölle führen zu Gegenmaßnahmen, wie jetzt auch schon von China angekündigt. Insofern ist ein Instrument, was uns helfen soll, am Ende des Tages sehr wahrscheinlich schädlich.
China spricht von einer politisch motivierten Entscheidung und hofft, noch eine Lösung zu finden. Denn endgültig werden die Zölle auf chinesische Elektroautos erst in 4 Monaten fällig. Bis dahin werden nur Sicherheiten hinterlegt. Bis zuletzt hatte die Bundesregierung versucht, die Zölle doch noch aufzuhalten. Und auch innerhalb der EU sind sie durchaus umstritten. Deutschland könnte deshalb versuchen, mit einer ausreichenden Mehrheit der Mitgliedstaaten die Zölle doch noch zu verhindern. Das Tauziehen hinter den Kulissen geht also weiter.
Ein Staatenbündnis, das sich als bedeutendes Gegengewicht zur westlichen Welt versteht, hat sich in Kasachstan zu einem Gipfel getroffen. Zu den 10 Mitgliedsländern der Shanghaier Organisation gehören unter anderem Russland, China und Indien. Russlands Präsident Putin sagte, neue Zentren politischer und wirtschaftlicher Macht seien auf dem Vormarsch. In der Abschlusserklärung heißt es, geopolitische Konfrontationen und Konflikte nähmen zu.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres kam als Gast zum Gipfel, Zeichen der Anerkennung für eine Staatengruppe, die fast die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentiert. Den Ton geben China und Russland an in der Shanghai-Organisation. Indien, Pakistan, Iran und die Staaten Zentralasiens gehören dazu. 10. Mitglied ist seit heute Belarus. Autoritär regiert wie die meisten Staaten der SCO. Vor allem Moskau und Peking sehen die Gruppe als Gegengewicht zum Einfluss der USA in der Welt. Die Shanghai-Gruppe, so Chinas Staatschef, stehe auf der richtigen Seite der Geschichte. Die multipolare Welt ist Realität geworden, sagt Russlands Präsident. Immer mehr Staaten wollen eine gerechte Weltordnung. Für Putin ist dieser Gipfel immens wichtig, auch wegen der westlichen Sanktionen. Denn mit am Tisch sitzen die neuen Hauptabnehmer für Russland. Russisches Gas und Öl und Staaten, die ihm helfen, die Sanktionen zu umgehen. In ihrer Abschlusserklärung beklagt die Gruppe die zunehmende Gewaltanwendung in der Welt und die, so wörtlich, systematische Verletzung des Völkerrechts. Trotz der in Astana demonstrierten Harmonie ist man sich bei weitem nicht in allem einig. Die Mitglieder Indien und Pakistan etwa gelten als Erzfeinde. Die Länder Zentralasiens wiederum fürchten den eigenen Bündnispartner China, dass dessen Einfluss in der Region zu groß werden könnte.
Die Ereignisse rund um den Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan untersucht seit 2 Jahren ein Ausschuss des Bundestages. Heute musste BND-Chef Karl erklären, ob sein Dienst die Lage damals falsch eingeschätzt hat. Die Bundeswehr hatte Afghanistan schneller verlassen als ursprünglich geplant. Als die radikal-islamischen Taliban das Land dann überraschend schnell einnahmen, beteiligte sich Deutschland an einem internationalen Evakuierungseinsatz.
Er ist der bisher prominenteste Zeuge im Afghanistan-Untersuchungsausschuss. Bruno Kahl, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Welche Fehler deutsche Stellen im August 2021 gemacht haben, das will der Ausschuss herausfinden. Kahl versichert, auch der Bundesnachrichtendienst wolle aufklären. Man habe mit dem Fall Kabuls gerechnet, aber nicht so schnell.
Das ist in der Tat eine Fehleinschätzung gewesen. Das hat der Präsident hier auch eingeräumt, das muss man sagen. Ob das unvermeidbar war, darüber mag dann das Urteil unterschiedlich ausfallen. Das werden wir am Ende tun.
Rückblick. Mitte August fiel Kabul innerhalb weniger Stunden an die Taliban. Es herrschte Chaos. Deutsche Staatsbürger wie afghanische Ortskräfte saßen fest. Der BND verweist wiederholt darauf, dass man sich auf die Informationen aus den USA verlassen habe. Doch die hatten Deutschland gewarnt.
Wir haben gesehen, dass andere Nationen schon früher auch mit der Evakuierung von Ortskräften begonnen haben. All das sind Indizien, die nicht exklusiv der BND hatte, sondern die verfügbar waren.
Für den Ausschuss bleibt die Frage, warum es keine bessere Abstimmung gab.
Ich hoffe ehrlich gesagt, dass der BND schon sehr viele Konsequenzen selbst gezogen hat und genau an diesen Kommunikationsproblemen, die es ja offensichtlich gab zwischen Nachrichtendienst und Politik, von seiner Seite aus auch gearbeitet hat.
Nach dem BND-Chef wird der Ausschuss nun bis Ende des Jahres die verantwortlichen Politiker befragen, bis hin zur damaligen Kanzlerin Merkel.
In einem internationalen Vergleich von Industriestaaten schneidet Deutschland bei der Eingliederung von Einwanderern und ihren Kindern gut ab. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD nennt zum Beispiel den hohen Anteil an Erwerbstätigen oder gute Sprachkenntnisse. Es habe sich gelohnt, dass Deutschland in den vergangenen Jahren viel in die Integration investiert habe.
Unterricht an der Akademie Klausenhof in Rehde. Hier im Münsterland machen junge Leute zum ersten Mal überhaupt einen Schulabschluss. Die, die hier lernen, kommen aus verschiedensten Ländern, der Ukraine, Afghanistan, verschiedenen EU-Staaten. Sie alle wissen, ohne Bildung wird es schwer in Deutschland. Danja kommt aus Pakistan, ist seit fast 3 Jahren im Land.
Ich bin nicht 100% sicher, aber vielleicht mache ich Erzieherin oder vielleicht beim Zahnarzt helfen. Aber ich bin noch nicht sicher.
In Deutschland hat Danja dafür gute Chancen, denn laut des OECD-Ländervergleichs sind 70% der erwerbsfähigen Migranten hier auch tatsächlich in Arbeit. Dabei sind aber auch Menschen aus EU-Ländern wie etwa Österreich. Da aber auch sehr viele Menschen aus Ländern wie Syrien oder Afghanistan kommen, gibt es ein anderes großes Problem.
Jeder sechste Einwanderer, Einwandererin hat keinen Hauptschulabschluss und diese Gruppe tut sich sehr schwer im Arbeitsmarkt und auch beim Spracherwerb. Und wenn Sie diese Hürde schaffen, also wenn Sie einen Grundschul- oder Realschul- einen Haupt- oder Realschulabschluss haben, dann sind die Ergebnisse gleich merklich besser.
Integration über Bildung und die Sprache. Etwa 60% der Migranten können nach 5 Jahren gutes bis sehr gutes Deutsch. Wer will, der kann. So sieht es der 18-jährige Serbe Dursan.
In Deutschland hat man mehrere Möglichkeiten, sich weiterzubilden und viele Entscheidungen, in welche Richtung man gehen will.
Das gilt für die meisten in dieser Klasse. Sie alle wollen schnell ihren Schulabschluss, um ganz in Deutschland anzukommen und zu arbeiten.
Der deutsche Atomausstieg wird von heute an in einem Bundestagsuntersuchungsausschuss aufgearbeitet. Die Fraktionen von Union und AfD stimmten im Parlament dafür. Der Ausstieg war unter Kanzlerin Merkel beschlossen worden und sollte 2022 beendet sein. Die Ampelkoalition hatte die 3 letzten Meiler wegen des Ukraine-Krieges zunächst weiterlaufen lassen, weil Stromengpässe befürchtet wurden. Atombefürworter in Union und FDP hatten dann den gesamten Ausstieg in Frage gestellt. Fast 3 Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal sind Betroffene noch immer mit dem Wiederaufbau zahlreicher Gebäude beschäftigt. Eine bevorstehende Frist der Versicherungen bereitet einigen von ihnen große Sorge. Wenn die Aufbauarbeiten innerhalb von 3 Jahren nicht ausreichend vorangekommen sind, könnten Eigentümer auf Teilkosten sitzen bleiben. In vielen Fällen sorgt das für Zeitdruck, beispielsweise weil Handwerker fehlen.
Ortsbesichtigung in Bad 9a-Ahrweiler. Marion Wenzel geht zu ihrem Hotel, das die Flut schwer beschädigt hat. Auch nach knapp 3 Jahren kommt der Wiederaufbau kaum voran.
Es war sehr schwierig, weil es gibt Handwerkermangel, die Preise sind hochgegangen. Dann war nicht klar, lange Zeit, was ist überhaupt gestattet hier mit dem Wiederaufbau? Müssen welche Anforderungen stehen da an Gebäude, die ziemlich nah an der A sind?
Jetzt hat Marion Wenzel Ärger mit ihrer Versicherung, wie viele andere im Ahrtal auch. Dabei geht es um eine Frist. Laut Gesetz muss der Versicherer nach 3 Jahren nicht mehr weiterzahlen, wenn der Wiederaufbau nicht vorankommt, es also etwa keine Bauaufträge gibt. Die hat Marion Wenzel nicht. Laut ihrem Anwalt würden ihr so gut 300.000 Euro verloren gehen.
Die 3-Jahres-Frist, die zur Sicherstellung der Wiederherstellung dienen soll, die führt jetzt tatsächlich dazu, dass, wenn Frau Wenzel es bis Ende nächster Woche nicht schafft, dass ihr 30-40% vom Gesamtschaden am Ende fehlen werden.
Der Versicherer besteht auf den Vertragsbedingungen und fordert weitere Nachweise für den Wiederaufbau. Alle Beteiligten wissen, dass der restliche Betrag nur dann fällig wird, wenn Frau Wenzel die bereits gezahlte Entschädigung verwendet, um das Gebäude in der angesprochenen 3-Jahres-Frist wiederherzustellen. Marion Wenzel will weiter versuchen, an freie Handwerker zu kommen und Aufträge zu vergeben. Denn nur dann würde es neues Geld von der Versicherung geben.
Die sogenannte Wolfsgrußgeste des türkischen Nationalspielers Demiral bei der Fußball-Europameisterschaft zieht weitere diplomatische Kreise. Das Auswärtige Amt rief am Vormittag den türkischen Botschafter zum Gespräch. Nach Kritik der Bundesregierung hatte Ankara gestern den deutschen Vertreter einbestellt. Der Wolfsgruß gilt als Symbol türkischer Rechtsextremisten. Vor dem EM-Viertelfinale gegen Spanien zeigt sich Fußball-Bundestrainer Nagelsmann zuversichtlich. Wir sind guter Dinge, sagte er auf einer Pressekonferenz 24 Stunden vor dem Spiel. Spanien gilt als der bisher stärkste Gegner der deutschen Mannschaft bei dieser Europameisterschaft. Die Partie wird morgen ab 18 Uhr live im Ersten übertragen.
Kurz nach 19 Uhr erreicht das DFB-Team das Mannschaftshotel in Stuttgart. Die Aufgabe, das morgige Viertelfinale gewinnen, aber gegen Spanien liegt der letzte Sieg in einem Pflichtspiel 36 Jahre zurück. Die gesunde Mixtur einer hungrigen Mannschaft soll die Bilanz nun verbessern.
Wir haben viele erfahrene Spieler, die Champions League gespielt haben, Finals gespielt haben. Es sind jetzt ganz wenige Unerfahrene dabei, die das gar nicht kennen. Und die unerfahren sind, werden getragen von denen, die erfahren sind.
Am Vormittag noch in Herzogenaurach das sogenannte Abschlusstraining und für einen der Erfahrenen, Toni Kroos, eine ganz besondere Begegnung. Der inzwischen 34-Jährige spielte 10 Jahre für Real Madrid, beendete im Mai dort seine Vereinskarriere. Kroos wird nach der EM endgültig in den Fußballruhestand gehen. Insofern könnte es also sein letztes Spiel sein.
Und natürlich hast du das dann schon im Kopf, irgendwie letztes Abschlusstraining, letztes was auch immer, aber ehrlich gesagt, ist es oder war ich bisher so selbstbewusst, dass ich immer gesagt habe, nein, wir gewinnen das Spiel, da gibt es noch ein Spiel.
Morgen also gegen die Spanier, die im Turnierverlauf restlos überzeugen konnten. Alle 4 Spiele gewonnen, eine durchschlagskräftige Offensive, 9:1 Tore. Und dennoch, der Optimismus ist durchaus vorhanden.
Spanien ist ohne Frage eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber das sind wir auch.
Hinzu kommt der Heimvorteil, das Viertelfinale in Stuttgart, Anpfiff morgen um 18 Uhr.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 5. Juli.
Das Hoch im Süden sorgt für freundlicheres Wetter und dank Warmluft steigt auch die Temperatur. Im Norden bleibt es allerdings windig. Im Südosten lassen die Schauer heute Nacht nach. In Küstennähe sind noch welche unterwegs und werden auch von Gewittern begleitet. Sonst ist es klar oder nur locker bewölkt. Morgen meist trocken und verbreitet freundlich mit den meisten Sonnenstunden im Süden und Nordosten. Im Westen und Nordwesten gibt später dichtere Wolken, die regional etwas Regen bringen. In Niederbayern heute Nacht bis 15, in der Mitte teilweise unter 10 Grad. Im Norden morgen noch oft unter 20 Grad, im Süden dagegen mancherorts sommerlich warm. Samstag zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, im Osten und Südosten erst freundlich, später lokale Unwettergefahr. Sonntag noch unbeständig, aber Montag wird es recht freundlich und wieder wärmer.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Julia Niharika-Sen schauen wir nach Großbritannien, wo viele mit einer historischen Wahlniederlage der Tories rechnen. Und im ARD-Deutschland-Trend geht es um die Frage, wie groß die Sorgen der Deutschen um die Zukunft der Demokratie sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.